Toni zuckte zusammen. Er hätte gerne alles erklärt, ihr erzählt, wie die Dinge sich damals zugetragen hatten. Stattdessen erbebte er schon wieder, und diesmal, weil das Mädchen näher kam, ihm direkt in die Augen blickte, die blonden Locken schüttelte und ihm dann so heftig ins Gesicht schlug, dass seine Nase zu bluten anfing. »Du Bastard!« Angewidert wandte sie sich von ihm ab, kehrte zurück zu ihrer Enduro, setzte den Helm auf und sprang in den Sattel. Ein Aufheulen des Motors, das Freddy zu einem Winseln veranlasste, und die Yamaha verschwand in einer Staubwolke. Das Röhren des Motors wurde zu einem Brummen, und das Brummen erstarb. Wie erstarrt blieb Toni stehen. Ein Zittern durchlief seinen Körper, während er zuschaute, wie das Blut aus seiner Nase allmählich langsamer zu Boden tropfte. Er lauschte der ländlichen Stille, bis Freddy, der inzwischen die Geduld verlor und vielleicht auch etwas verängstigt war, ihm einen kleinen Schubs mit der Schnauze gab. Toni streichelte beruhigend über den mächtigen Schädel mit den dicken Hautfalten, faltete das Foto zusammen. Auf der Rückseite war in weiblicher Handschrift eine Telefonnummer und eine Adresse notiert, in Kreuzwirt, versteht sich, steckte es in die Gesäßtasche seiner Jeans und wischte sich mit einem mit Spucke benetzten Papiertaschentuch das Gesicht ab, wie man es bei einem Kleinkind tut. Dann machte er sich auf den Weg. Die besorgten Blicke des Bernardiners ignorierte er. In weniger als einer halben Stunde erreichte er das Viertel, in dem er geboren und aufgewachsen war, das die Bozener Shanghai nannten, manche voller Zuneigung, andere weniger. Zu Hause füllte er Freddys Trinknapf mit frischem Wasser auf, warf seine blutbefleckten Kleidungsstücke auf den Boden und stellte sich unter die Dusche. Anschließend zog er sich in sein Arbeitszimmer zurück, schaltete den Computer ein und suchte nach dem Lied, das Fiona Apple berühmt gemacht hatte, »Criminal«. Kaum gaben Bass und Schlagzeug den Rhythmus vor, spürte er, wie Übelkeit in ihm hochstieg, doch er ließ sich nicht davon überwältigen. Er verbot es sich schlicht. Er wollte Bescheid wissen. Begreifen, wer Sibylle das verdammte Foto gegeben hatte und warum. Mit Hilfe der Musik und trotz der Übelkeit, die ihn befallen hatte, beschwor er in seiner Erinnerung Gesichter, Situationen, Worte herauf, das Klappern der Schreibmaschinentasten, der Geruch nach abgestandenem Kaffee und Jim Beam. Il sole delle Alpi. Wie lange hatte dieses Abenteuer gedauert? Ein Monat? Zwei? Die Zeitung, nach der Sonne über den Dolomiten benannt, hatte 2001 dicht gemacht. In die Räumlichkeiten war eine Zeitarbeitsagentur eingezogen. Das einzige Redaktionsmitglied, mit dem Toni in jenen Tagen, wider Willen, näher zu tun hatte, war das Oversize-Großmaul Michele Milani, der offizielle Fotograf der Zeitung. Aber obwohl er der Urheber der verdammten Aufnahme gewesen sein musste, konnte er sie Sibylle nicht gegeben haben. 2008 hatte Toni an Micheles Beerdigung teilgenommen. Er hatte eine Bourbonflasche neben den Grabstein gestellt, überzeugt, dass das alte Lästermaul seine Geste zu schätzen wüsste. Aber wer konnte Sibylle dann das Foto gegeben haben? Jemand, der richtig hinterhältig war, dachte Toni. Jemand, der so voller Rachsucht und ohne jedes Schamgefühl war, dass er es zwei Jahrzehnte lang aufbewahrt hatte und... Gio. Giovanna Innocenzi. Hohe Wangenknochen, kinnlanger Bob, eine Vorliebe für dunkle Kleidung. Ein unverschämtes Grinsen, selbst bei den schlimmsten Tragödien. Gio, die Königin der Rubrik Vermischtes. Gio, die Prinzessin des Gossip. Oder, wie Michele Milani sie getauft hatte, Gio, die hohe Priesterin über Wahrheit und Lüge. Gio, die... Der Bernardiner legte den Kopf auf seinen Oberschenkel. »Du hast recht, Fred. Jetzt weiß ich, mit wem ich als erstes reden muss.«